Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region.
Getroffen habe ich Martin Palluch zum ersten Mal im Mai 2019 bei der Einweihung des Pölzl-Martels in Gollrath. Vor ca. 100 Jahren hat sich damals in Gollrath ein Wilderer-Drama ereignet und ein neu errichtetes Martel hat an diese Tragödie erinnert. Ja, und als heuer zum Jahreswechsel wir darauf aufmerksam gemacht wurden, dass auf der Wetterin am Niederalpel ein sogenanntes Mahnfeuer für den Wolf abgehalten oder abgefeuert wurde. Da habe ich mich wieder daran erinnert, dass der Martin Palluch ja eigentlich ein Hiesiger ist. Seit vielen Jahren bewohnt er sein Haus in Gollrath. Er selbst bezeichnet es liebevoll sehr gerne als Hütte in Gollrath am Seeberg. Den Martin Palluch kennt man als streitbaren Tierethiker und Tierrechtsaktivisten. Seit mehr als 20 Jahren ist er Obmann des Vereins gegen Tierfabriken, kurz VGT. Er hat Mathematik, Physik und Astronomie studiert. Er ist Doktor der Physik und hat auch einen Doktortitel in Philosophie im Bereich Tierethik. Er hat an den Universitäten Wien, Heidelberg in Deutschland und Cambridge in England gearbeitet und geforscht. In Cambridge übrigens Tür an Tür mit Stephen Hawking. Politisch streitbar ist Martin Palluch bereits seit seiner Kindheit. Als 13-Jähriger nahm er an einer Kampagne gegen Atomkraftwerke teil. Als 14-Jähriger wurde er bei einer Protestaktion für die Rasenfreiheit und die Besetzung des Burggartens in Wien zum ersten Mal von der Polizei festgenommen. Natürlich war er auch bei der Mutter aller Protestaktionen an der Besetzung der Hainburger Au im Dezember 1984 beteiligt. Seitdem hat Martin Palluch nicht mehr aufgehört, sich für Umwelt- und Tierschutz einzusetzen. In diesem Podcast erzählt Martin Palluch über die jüngsten VGT-Erfolge, über Wolf, Hirsch, Vollspaltböden und Rinderhaltung. Er mahnt auch, dass es eine radikale Kehrtwendung in vielen Bereichen braucht, um die Klimakatastrophe noch abwenden zu können. Dazu braucht es anscheinend auch radikale Maßnahmen, die aufrütteln.
Für alle, die regionale News auf einen Klick entdecken wollen, gleich meinbezirk.at besuchen. Folge uns auch auf Facebook und Instagram. Aus Liebe zur Region.
Wir sind hier in Gollrath. Vom Haus weg geht es ja gleich direkt in den Hochschwab hinein. Graualm ist da hinten oben, dann weiter hinten dann die Höhe hinter oben. Du bist ja Skitourengeher. Salzertal, dann bis hinüber zum Lunzersee, ist ja eigentlich die am dünnsten besiedelte Region Österreichs, wenn man das so nennen darf. Zu Jahresbeginn hat es ein Mahnfeuer für den Wolf auf der Wetterin von Tierschützern gegeben. Das wäre eigentlich hier da ein prädestinierter Lebensraum für Wolf, Bär und Luchs.
Absolut. Ich meine, um 2000 hat es ja hier Bären gegeben. Es war der alte Oetscherbär, ja, und ja, der hat dann Damen dazu gesetzt bekommen vom WWF. Also die österreichischen Bundesforste, die ja hier viel Grund besitzen, sagen mir, es gab insgesamt 33 nachgewiesene Bärenkinder, was ja eigentlich eine veritable Population ist. Aber sie wurden systematisch alle abgeschossen, also bis zum Moritz am Schluss, der dann nach die Kalkaben Oberösterreichischen rübergewandert ist und mit einem Sender, und der dann dort auch erschossen wurde. Und ich glaube, bei zwei Bären wurden also wiedergefunden nach dem Versterben der Jäger, die sie erschossen haben, weil im Keller so ausgestopfte Präparate waren. Ja, also die wurden wieder ausgerottet, was eben mich mobilisiert, um das jetzt für den Wolf zu verhindern, der natürlich sich ein bisschen flotter fortpflanzt als die Bären und mächtiger einwandert, weil die Jungtiere viel weitere Routen gehen. Aber ja, es hat uns gezeigt, dass Österreich damals noch nicht reif war, vor 20 Jahren, für große Beutegreifer. Und ich würde hoffen, dass das heute anders ist.
Es gibt immer wieder Ansiedlungsprojekte, zum Beispiel Versuche, Luchs. Gibt es das nennt sich Ansiedlungsprojekt, aber im Grunde geht nichts weiter dabei. Es gibt ja Ansiedlungsprojekt für Badgeier, Nationalpark Hohe Tauern, wo ein Bekannter, der das leitet, hat gesagt, hat, ja, das, die haben es noch alle abgeschossen. Wir sind ja auch jetzt noch nicht reif dafür, oder?
Ja, das kann durchaus sein. Faktum ist, also Experten, Expertinnen sagen mir, dass etwa 15 Wölfe im Jahr geschossen werden in Österreich, illegal. Und damit wird also weitgehend verhindert, dass sie sich ansässig machen, momentan. Dabei wäre gerade diese Gegend hier, wie du gesagt hast, wirklich toll, weil ja eben da nicht mal Nutztiere existieren. Also zwischen Salza und Lunzer See gibt es eigentlich keine Nutztiere. Also dort könnten sie sich ansiedeln. Die Frage ist nur, und dort wären auch Großgrundbesitzer, die halbwegs vernünftig sind, glaube ich. Also da ist die Stadt Wien, da ist die österreichische Bundesforste, beiden habe ich schon gesprochen, beide sind verpachten nicht mehr, eben aus dem Grund, ja, weil dann diese Jäger dort so eine Art Schaftelhuber-Einstellung entwickeln, dass sie das Gefühl haben, das gehört alles ihnen und wer da geht, kann von ihnen erschossen werden. Und dann gibt es noch Brinzhorn auf der Rotwaldseite,
ja,
von dem ich nicht genau weiß, wie er zu solchen Dingen steht, aber er ist auf jeden Fall ein Jäger und er ist auf jeden Fall jemand, der auch kapitale Trophäen gerne schießt, aber vielleicht hat er ein bisschen ein Naturverständnis. Also es wäre vielleicht jetzt besser als damals, die Situation, aber ja, ist noch immer die große Frage, ob das möglich ist. Also wie richtig gesagt wurde, bei den Luchsen könnte man noch am ehesten verstehen, dass das ginge. Die breiten sich zwar auch nicht schnell aus, aber die sind ja für Nutztiere praktisch ungefährlich.
Ja, ja, ja.
Und die sind auch sehr, leben eigentlich sehr versteckt und zurückgezogen.
Dass sowas funktionieren könnte, sieht man ja bei unserem Nachbarn in Slowenien. Dort funktioniert das Zusammenleben mit Wolf und Bär an und für sich relativ fiktionsfrei.
Viel, 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 viel besser als hier. Und wenn man zur Landesgrenze kommt, merkt man ja gar nicht, dass es anders ist. Es ist ja drüben wie da, dieselben Kirchen, dieselbe dörfliche Struktur. Da gibt es eigentlich überhaupt, also es ist nicht der große Wall und dann ist alles ganz anders, Bauern mehr oder irgendwas. Ja. Es ist eigentlich alles gleich und trotzdem in der Untersteiermark nicht oder auch in Südkärnten und trotzdem ist es dort möglich, also dass große Beutegreifer existieren. Es gibt ja ein ganz tolles Buch über die slowenischen Bären, das jetzt vor einiger Zeit von einer Frau und einem Mann, Fotografinnen, geschrieben wurde. Und da sieht man, dass die wirklich viele Bären haben und dass man die wirklich sehen kann und dass die eine veritable Population haben. Also das ist nicht so der Einzelbär, der irgendwann vorbeikommt, also auch nicht so wenig, wie wir sie hatten, sondern die sind wirklich, wirklich dort. Und es gibt also diese großen Konflikte. Es gibt auch in dem winzigen Land, das kleiner ist als Niederösterreich, 10 etablierte Wolfsrudel.
Ja,
das
ja.
könnte man sich hier einfach momentan nicht vorstellen. Ich weiß nicht genau, warum Österreich da so spezifisch ist. Österreich hat ja die geringste Wolfdichte von allen europäischen Ländern. Nur Irland hat keine Wölfe, ist eine Insel, da schwimmen sie noch nicht drüber und Großbritannien halt nicht. Mhm. Und Island vermutlich. Aber sonst gibt es selbst in Holland mehr Wölfe als in Österreich. Und ich meine, Holland ist wirklich nur noch eine Stadt. Also wenn man da durchfährt, ist alles total besiedelt. Da gibt es echt überhaupt keinen Naturraum mehr, fast keinen. Da haben wir hier ja riesen Wildnis im Vergleich.
Und ja, trotzdem, sogar Deutschland, glaube ich, Lausitz ist so ein Wolfsgebiet, glaube ich.
Da gibt es auch schon über 1000 Wölfe in Deutschland. Mhm. Ja, und man, hier kriegen wir es nicht zusammen. Aber ich meine, es ist schon so, dass die Mehrheit das wollen würde. Aber es reicht offensichtlich, dass so eine kleine Minderheit
dagegen schießt. Aber da bin ich schon bei meinem nächsten Ansatz. Irgendwie offenbart sich gerade beim Wolf irgendwie so ein Stadt-Land-Kuriosum. Beim Stadtbewohner hat der Wolf ein starkes, ein gutes Image, während er vor allem in landwirtschaftlich geprägten Regionen, wie da fast, nahezu dämonisiert wird.
Ja.
Wer ist jetzt der Böse? Ist es der Wolf oder doch eher der Mensch?
Ja, also wenn man sich anschaut, was der Mensch für einen Schaden anrichtet an der Natur, dann ist, glaube ich, klar, wer der Böse ist. Also ich höre zum Beispiel den Herrn Maximilian Meyer-Mellnow, der selber einen Jagdgatter betreibt und über 500 Wildschweine im Jahr schießt, dass der Wolf eine blutrünstige Bestie ist. Es gibt keinen einzigen Wolf, der nur ansatzweise so viele Tiere massakriert wie der in einem umschlossenen Raum, wo diese Tiere gar nicht weg können. Also mit was für einer Leichtigkeit diese Stigmatisierung da über die Lippen geht von Leuten, die sich so benehmen, dass sie eben hunderte Tiere massakrieren im Jahr. Also das finde ich schon wirklich bemerkenswert, dass das in ein Hirn passt, nicht? Also nein, der Mensch hat derartig viel Schaden angerichtet, dass es wirklich ein Graus ist und der Wolf vergleichsweise gar nicht. Also wir haben hier eigentlich am Hochschwab keine Schafherden. Also ich meine, ich wandere hier viel und mir begegnen keine. Es gibt im Tal unten so kleine, auch die eingezäunt sind. Da könnte man übrigens locker einen Herdenschutzzaun herumstellen, weil das sind wirklich nur kleine Flächen. Aber am Hochschwab oben gibt es keine. Aber ich habe auch hier in der unmittelbaren Umgebung noch nicht so die Aufregung gespürt, die weiter, also in Kärnten oder weiter westlich der Fall ist. Vielleicht ist sie auch hier nicht so. Aber Faktum ist auch, dass der Wolf mit Rinderherden nicht so kollidiert, also wie das mit Schafen ist. Weil Schafe sind gezüchtet, sind domestiziert, die können weder weglaufen noch sich wehren. Rinder sind ja sehr wehrhaft und die Rinderherden hier besonders. Also auf der Zeller Staritz zum Beispiel stehen 300 Rinder jedes Jahr. Also da bin ich mit Hund spazieren gegangen und die bilden sofort eine Phalanx und die greifen einen an. Also den Hund natürlich vor allem. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Wolf denen etwas tun kann. Die sind so wehrhaft und so aggressiv gleich, aus gutem Grund, wenn ein Wolf käme, dass das schon funktioniert. Ein Stückel weiter nördlich, also die Mariazeller, wenn die da runterkommt, geht durchs Billachtal, bevor sie nach Mariazell kommt.
Ja.
Und dort gibt es dieses Naturresort Hadeck, da leben auch schottische Hochlandrinder, frei, das ganze Jahr. Und Hadeck hat mir gesagt, dass der Wolf keine Bedrohung ist für diese Tiere, auch wenn sie Jungtiere haben, die Mutterkuhhaltung dort. Aber die verteidigen ihre Kinder so, dass das überhaupt kein Problem ist. Also mit anderen Worten, das Problem ist mit Schafen und Ziegen.
Ich war mal selbst vor ein paar Jahren in Rumänien, den Waldkarpaten, unter anderem auch wandern. Und dort gibt es laufend Schafherden, Ziegenherden, Kühe weniger. Aber es ist immer Herdenschutz, immer Hirte dort.
Absolut.
Und immer scharfe Hunde. Also das größte Problem war für uns beim Wandern, dass die Hunde scharf waren, gell? Und sehr aggressiv waren. Und die sagen auch, die Hunde müssen im Winter einsperrt werden, weil die größte Gefahr ist nicht, dass die Schafe fressen, sondern dass sie auf die Hunde losgehen, die Wölfe. Also da haben die Bauern dort oder die Hirten die größte Sorge um den Hund eigentlich. Gell?
Okay.
Aber vom Wolf selber haben sie...
Ja, wenn man den außen ankettet, ist der Hund verloren. Ja. Also das darf man halt nicht, aber das ist auch gut für den Hund, weil er angekettet da im Freien sein müssen, ist glaube ich nicht so lustig. Aber ja, das ist vollkommen richtig. Also wir haben hier einfach verlernt, die Schafe zu behirten. Ich habe heuer im Tennengebirge eine Schafherde getroffen und angezeigt, weil das waren 50 Tiere, die einfach auf 2200 Meter oder so vollkommen über sich allein gelassen dort waren. Weit und breit kein Mensch, kein Hund, kein Nachtpferch, überhaupt kein Schutz und nichts gegen die Witterung. Und ich weiß aus verschiedenen Quellen von dem Dachverband der Schaf- und Hirten, der Schaf- und Ziegenzüchter und Züchterinnen, dass dort nicht behirtet wird. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben sie aufgehört, diese Tiere zu behirten. Und sie haben riesige Ausfälle wegen der Moderhinke vor allem. Das ist eine Erkrankung, die eben dazu führt, dass die Tiere gar nicht mehr gescheit gehen können. Das sieht man noch nicht, wenn sie auf die Alm gehen. Dann oben stecken sie sich einmal gegenseitig an, weil ja die Herden von überall zusammenkommen. Und dann sterben sie dort, weil sich keiner kümmert und keiner was sieht und die eigentlich gar nicht mehr gehen können. Dazu ist ein hoher Prozentsatz an Tieren, die nicht mehr gefunden werden, was sie auch für ein Haustier ein bisschen erschreckt. Also ich meine, ich kann doch nicht ein Haustier irgendwo hinsetzen und sagen, komme ich zwei Monate später und sage, ich habe es nicht mehr gefunden. Also das ist ja eindeutig gesetzwidrig. Also man kann doch mit Haustieren so nicht umgehen. Deswegen habe ich das angezeigt, weil es dem Tierschutzgesetz widerspricht. Da steht, man muss sich um ein Tier kümmern, man muss, wenn es krank wird, es versorgen, man muss ihm einen Witterungsschutz bieten und man muss ihnen einen Schutz gegen große Beutegreifer bieten. Das steht im Gesetz.
Ja.
Aber die machen das nicht. Und dann wundern sie sich, dass der Wolf die isst. Also ich kann nur sagen, da muss also eine Behirtung her und es gibt ja jetzt Behirtungsprojekte. Ich habe also das auch über den Tierschutzrat mitbekommen, dass es in Tirol mehrere so zusammengelegte Almen gibt und es gibt auch Hirtenschulen, wo die Leute also wieder ausgebildet werden, weil wir das ja vollkommen vergessen haben, wie das geht. Und mit Herdenschutzhunden ist ein bisschen Hiccups, aber die haben definitiv im letzten Sommer, haben sie behirtet, mehrere Schafherden und einen Nachtpferch gehabt und überhaupt keine Ausfälle dieser Dimension. Also im gewissen Rahmen schon, aber viel, viel, viel weniger. Und das muss die Lösung sein, nicht? Dass man also auf seine Haustiere wieder aufpasst und nicht einfach sagt, die setze ich irgendwo hin und hole sie vier Monate später. Also.
Wenn wir jetzt vom Wolf zum Hirsch kommen, nicht weit von hier wohnt ja der ehemalige Berufsjäger, der Martin Brumetz, der den weitmännischen Umgang mit dem Rotwild stark kritisiert. Provokant stellt er ja die Frage, was ist schützenswerter, der Wald oder das Wild? In seiner Kritik stehen besonders die Bundesforste, die sich dazu entschlossen haben, das Rotwild im Winter jetzt nicht mehr zu füttern. Kannst du diese Kritik nachvollziehen?
Ich habe den Herrn Brumetz, wie er noch in der Hölle seine Jagd betrieben hat, natürlich nicht als Grundbesitzer, sondern als angestellter Berufsjäger, immer wieder gesehen, und dort war ein Hirschgatter und da war eine Riesenhirschfütterung. Der hatte dort 300 Hirsche ungefähr. Er hat ja diese Bücher publiziert,
wo er sie alle abfotografiert hat. Aus dem Kübel fressen, ja.
Ja, und er hat mehrmals ist er zu mir gekommen, wie ich dort wandere, und habe gesagt, Gott, wenn jetzt dann nicht gehen, weil das sind Hirsche, dann hat er mich ins Auto gesetzt, sind wir an den Hirschen vorbeigefahren, die also zu 50st ums Auto herumstehen. Und ich denke mir, das ist ja kein Wildtier mehr. Also das ist ja eine Vorausschweinung im Konrad-Lorenzschen-Sinn von diesen Tieren, wenn man die da füttert und damit abhängig macht vom Menschen und eine viel höhere Dichte schafft, als natürlicherweise vorhanden wäre. Dazu kommt auch noch, dass diese Hirsche sich ja normalerweise ausbreiten würden, gerade im Winter, und damit gleichmäßig die Natur belasten, während wenn sie alle so konzentriert da sind, dann ist die Belastung viel größer. Dazu kommt noch, dass die sehr nomadische Tiere sind, die nicht achten darauf, wo sie koten. Ein Hund und ein Schwein, die sich Schlafplätze schaffen, die schauen, dass sie weit weg koten. Die koten irgendwo, essen, koten, gehen weiter, nicht? Und wenn die aber alle an derselben Stelle gehalten werden durch eine Fütterung, koten sie dort überall mitten ins Futter. Und die Folge ist, dass sie sich gegenseitig infizieren. Man muss die ja auch mit antiparasitischen Mitteln behandeln. Und das Ganze ist dann noch ein erhöhter Stress, nicht? Weil die sich ja viel zu nah sind, viel zu viele Tiere, viel zu nah. Ich kritisiere auch in der Gegend hier, Brumetz hat ja auch einen Gatter, aber in der Gegend hier sind ja viele Wintergatter, nicht? Also das ist sozusagen das Zentrum der Wintergatter und vor allem der Bezirk Liezen, das Zentrum der Wintergatter in Österreich, und das sehe ich sehr problematisch.
Dass sogar im Nationalpark Gesäuse gibt es einen Wintergatter.
Ja, und es gibt, am Hochschwab hat es vor einigen Jahren 26 gegeben, die Stadt Wien hat jetzt einige abgebaut, auch im Schwaigtal zum Glück, wo man früher immer wunderbare Skitouren gehen konnte, dann haben sie alles abgesperrt, dasselbe im Bärental auf der Feitsch. Und die haben es jetzt aufgelöst. Also es gibt, vielleicht bin ich nicht up to date, aber von den 7 Wintergattern der Stadt Wien am Hochschwab gibt es nur noch 1 im Brunntal. Und ich glaube, das ist auch geplant, dass man es auflöst. Auch im Bretalsattel Richtung Gußwerk von Wegscheid, dort haben sie auch das Wintergatter aufgelöst. Dort gibt es aber noch einen Wintergatter der Bundesforste, das nämlich reingeht Richtung Kastenriegel. Mhm. Und da bin ich dran, wenn man so will, und redet mit dem Geschäftsführer, ob man das nicht früher oder später auch auflösen kann, weil das ist einfach der falsche Weg, diese Hirschpopulationen aufzufüttern. Brumetz sagt, wer Hirsche jagt, muss sie füttern. Und dann sage ich, okay, irgendwie ist mir das ein falsches Verständnis von Jagd, weil Jagd sollte doch eigentlich ein Wildtiermanagement nach ökologischen Prinzipien sein. Die Wildnis ist nicht Privatvergnügen, sondern die Wildnis ist ein öffentliches Interesse. Ja, ja. Und da sollte man daher, als Jäger, als Jägerin, wenn, dann eingreifen in einer Weise, die ökologisch verträglich ist, beziehungsweise gut ist, also die sozusagen ökologisch notwendig ist. Wenn man keine Wölfe hat, dass man die Baufer stattdessen schießt, die sich sozusagen hier zu sehr vermehren. Aber wie gesagt, wenn man sie züchtet, damit man auch große Trophäen hat, damit man sie sauteuer verkaufen kann, wenn dann jemand in Jagdgast kommt und unbedingt einen 16-Ender schießen will, dann ist das wirklich ein Missverständnis und ein Missbrauch, sowohl von den Tieren als auch von der Natur.
Ja, einerseits züchtet man es und dann jammert man, dass sie den Verbiss forcieren, in Tallagen im Winter dann, weil sie ja ins Tal drängen.
Ja. Also insbesondere in den Wintergattern, die ja nicht so klein sind, 50, 60 Hektar, ist ja total kaputt. Also im Schwaigtal bin ich jetzt durchgegangen, nachdem die den Zaun abgebaut haben, und da konnte man rein, sind die Bäume hin, einer neben dem anderen, also ist komplett kaputt. Und zum Glück machen sie das jetzt nicht mehr, aber da fragt man sich halt wirklich, wie man so locker die Natur opfern kann dafür, dass man tolle Trophäen schießen kann. Also man muss beim beim Füttern eben wirklich sehen, dass die Argumentation der Jägerschaft da wirklich sozusagen hinterhältig ist, dahingehend, dass sie einem suggerieren wollen, füttern ist doch gut, oder? Ich meine, da ist man nett zu den Tieren, man füttert halt einfach gerne. Ja. Aber in Wahrheit schädigt man diese Tiere gewaltig. Man nimmt ihnen die Unabhängigkeit, man nimmt ihnen die Fähigkeit, im Winter den Winter durchzustehen, selbstständig. Man hat viel zu große Populationen. Wir haben in Österreich die weltweit größte Populationsdichte von Hirschen und Rehen. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Da gibt es alle möglichen Südkarpaten, alle möglichen Länder. In Südkarpaten füttert kein Mensch irgendein Tier. Und das ist klimatisch genau wie wir. Selbe Höhe, sehr nahe. Von Wien aus kann man die Karpaten schon sehen. Sieht man die Alpen und die Karpaten, ist man genau in der Mitte. Also das ist ganz nah und da wird nicht gefüttert. Und es gibt Hirsche, die man sieht, und es gibt Rehe natürlich, und es gibt eben diese großen Beutegreiferpopulationen. Also es funktioniert wunderbar, nur hierzulande muss man wie besessen füttern und den Tieren damit schädigen. Auch noch dahingehend, dass Wiederkäuer, wie der Hirsch und das Reh, dass die eine Umstellung des Verdauungssystems haben für den Winter. Die sind eingestellt auf eine viel energieärmere Nahrung. Ja, ja. Und wenn man ihnen dann dieses Futter gibt, das eigentlich für den Sommer passt, dann gerät das in Widerspruch mit ihrer Umstellung, Anpassung an den Winter. Manche passen sich dann gar nicht an, kriegen dann einen besonderen Hunger, den sie dann nur stillen können, wenn sie bei der Fütterung stehen, weil das normale für sie von der Natur vorgesehene Essen nicht mehr ausreicht. Also man greift in einer Weise in die Natur ein, die schon wieder mal alles kaputt macht. Und das ist beim Menschen halt immer, wenn der irgendwo eingreift. Der kapiert ja nicht wirklich die ökologischen Zusammenhänge und die Folge ist, alles zu zerstören. Also
wenn wir schon bei Jagd und bei den Jägern sind, der VGT ist ja, kann man gut behaupten, der Intimfeind der Jägerschaft. Tierschutz und Jagd, das passt einfach nicht zusammen, oder?
Also es stimmt, dass wir die großen Kampagnen gemacht haben gegen das Aussetzen von gezüchteten Tieren und gegen die Garterjagd. Beides oben am Hochschwab kein Thema, weil der Fasan hier nicht leben könnte und auch daher nicht ausgesetzt. Aber in der Südsteiermark sehr wohl, auch heute noch, wird da kräftig ausgesetzt. Da hatten wir praktisch kaum eine Unterstützung aus der Jägerschaft, die mal einen Schulterschluss praktiziert und haben das Gefühl gehabt, dass sie da als Jägerschaft angegriffen werden, mit der Ausnahme des Ökologischen Jagdverbands. Der hat damals schon auch in einer Pressekonferenz unsere Anliegen unterstützt und argumentiert, dass das schon grundsätzlich stimmt. Ich glaube auch, dass die Mehrheit in der Jägerschaft eigentlich gegen die Gatterjagd und das Aussetzen war, aber lieber gemauert hat, als diese Kritik zuzulassen und ihre Praxis zu verändern. Insofern haben wir gewirkt wie so ein Todfeind der Jägerschaft. Aber ich meine, es gibt eine Reihe von Jägern und Jägerinnen, die ich persönlich kenne, die einen viel vernünftigeren Zugang haben. Und genauso wie beim Biolandwirtschaft, wo der VGT ja sehr stark zusammenarbeitet mit landwirtschaftlichen Betrieben, die auf eine viel tierfreundlichere Art umstellen, sind wir auch sofort bereit, mit Jägern und Jägerinnen zusammenzuarbeiten, die eine wesentlich tierfreundlichere und ökologisch verträglichere Form der Jagd machen wollen. Also wir sind nicht alles oder nichts.
Ja,
sondern wir sind der Meinung, dass man da schrittweise vorgehen muss und sich eben langsam wieder in die Richtung entwickeln, dass die Ökologie das Primat hat. Bei der Jagd muss das Wichtigste sein, was ist gut für die Natur, und dann schauen wir weiter. Und es gibt Jagdreviere, Jagdbereiche, wo das praktiziert wird.
Also, ja, ja.
Und ich meine, könnte ich mehrere nennen, aber zum Beispiel von der Stadt Wien, da ist keine Jagd mehr auf Auerhahn, keine Jagd mehr auf den Birkhahn, keine Jagd auf die Beutegreifer, keine Jagd auf Vögel. Da schießt man halt Wildschwein, Reh, Hirsch.
Ja, ja. Jetzt gibt es ja die kleinen Erfolge, gibt es ja, wie schon angesprochen, die Gatterjagden sind untersagt, zumindest ab 2029, glaube ich, ist die Übergangsfrist.
In Niederösterreich 29, 27 in Salzburg und ab dem 1. Februar, also sehr bald, ins Burgenland.
Ja, die Fasanjagd. Der Fasania konnte durch das Aussetzverbot, die konnte eingedämmt werden.
In der Steiermark gibt es leider kein Verbot, sondern nur eine Einschränkung. Da gibt es jetzt diese Auflage, dass das je nach Biotop, regional gezüchtete Fasane darf man je nach Biotop aussetzen, aber entscheidend um die Bezirksjägermeister, die natürlich mit denen unter einer Decke stecken. Also wir beobachten in der Südsteiermark, dass da Schindluder getrieben wird und viel mehr ausgesetzt wird als erlaubt. Aber was in der Steiermark gelungen ist, ist ein Verbot der Aussetzerei von Stockenten.
Sind das kleine Erfolge, die doch Befriedigung verschaffen?
Auf jeden Fall, weil wenn man das Gefühl hat, man argumentiert und es passiert nichts, dann ist das natürlich schrecklich. Aber in Wahrheit ist es so, dass wir immer wieder Fortschritte haben, die messbar sind, die wirklich was verändern. Also ich kann einige Beispiele bringen. Wer weiß heute noch, dass es am Hochschwab Pelzfarmen gegeben hat? Ich habe das jetzt kürzlich in Pelzfarm-Broschüren aus den 1920er und 1930er Jahren gesehen. Es gab Brebichel eine Pelzfarm, es war im Kapfenberg eine Pelzfarm, es gab in Lietzen eine Pelzfarm, es gab im Gesäuse eine Pelzfarm, im Ennstal. Also in Obersteiermark gab es viele Pelzfarmen und nicht nur dort. Und heute ist es verboten.
Ja.
Diese ganzen, die Pelzzucht ist grundsätzlich verboten, auch wenn man es noch so freundlich halten würde. Es ist einfach, also im Gesetz oder im Gesetz ist zu entnehmen, dass die Produktion von etwas so Sinnlosem, reinen Luxusgut wie einem Pelz, keine Haltung und Tötung von Tieren rechtfertigt. Aus diesem Grund gibt es das nicht mehr. Und das war unser erster Erfolg, 1998, die letzte österreichische Pelzfarm geschlossen am 30. November.
Ja.
Und das ist zum Beispiel ein nachhaltiger Erfolg, den ich immer noch empfinde, weil es gibt einige Stellen, wo diese Pelzfarmen waren, wo ich protestiert habe. Zum Beispiel, wenn man von Mattersburg nach Eisenstadt fahrt, ist direkt auf der rechten Seite neben der Straße so eine Pelzfarm gestanden. Das haben wir einmal besetzt, sind auf dem Dach gesessen. Und die gibt es nicht mehr. Das ist alles von der Natur zurückgeholt. Also das ist keine Spur mehr von dieser schrecklichen Massentierhaltung. Und das ist natürlich schon etwas, wo man sich freut und sagt, man hat also die Gesellschaft schon geändert. Und ich meine, ich bringe jetzt ein paar Beispiele. Verbot der Kaninchenhaltung im Käfig, Verbot der Haltung von Legehühnern im Käfig.
Ja.
Und jetzt kommt das Verbot der Tastenstandhaltung von Mutterschweinen. Also da gab es schon, und oder Wildtierhaltung im Zirkus, da gab es schon einige Sachen, die wirklich Praxis waren in Österreich und die jetzt nicht mehr existieren. Oder das Widerstoßen im Zillertal haben wir geschafft. 2 Jahre haben wir da also dagegen protestiert. Da hat man also wirklich Kampfwider aufeinander gehetzt, wie in der Stierkampfarena in Spanien, bis die sich töten. Und dann wurden Preise vergeben und haben 5000 Leute zugeschaut und das ist jetzt auch verboten. Also nein, es ist schon, die Gesellschaft ändert sich schon spürbar, wenn man in der Dimension von 10 Jahren schaut.
Ja, was steht noch groß auf der Agenda des VGT?
Wir haben jetzt vor allem uns mit der Mastschweinehaltung beschäftigt, also nachdem wir das Gatterjagd- und Aussetzverbot betrieben haben. Bei der Jagd haben wir uns mit der Vollspaltenboden-Schweinehaltung und da ist jetzt auch ein Kompromiss rausgekommen, der zumindest darauf abzielt, dass ab 2040 tatsächlich keine Vollspaltenböden mehr vorhanden sein sollen. Das ist ewig in der Zukunft leider.
Aber ist ein akzeptabler Kompromiss?
Das ist ein schmerzhafter Kompromiss, weil es so ewig lang dauert. Aber wir sind dahinter, dass es kürzer wird. Also ich habe noch immer die Hoffnung, dass die AMA uns unterstützen könnte, dass das kürzer wird. Ich habe die Hoffnung, dass die Klage vom Doskozil im Burgenland gegen den Vollspaltenboden beim Verfassungsgerichtshof, dass die was ändert. Es gibt dann eine steirische Klage vom Verwaltungsgerichtshof gegen den Vollspaltenboden, die von der Tierschutzombudsstelle Steiermark betrieben wird. Und ich habe die Hoffnung, dass all das zusammen letztlich diese Frist total sehr verkürzen wird. Und was wir als nächstes ins Auge fassen, ist die Vollspaltenbodenhaltung von Mastrindern, von Maststieren, die es ja auch in der Steiermark gibt und wo wir gern hätten, dass aus demselben Grund, warum man so etwas mit Schweinen nicht mehr machen sollte, man das auch mit Rindern nicht mehr machen. Jedes Tier muss sozusagen das Recht haben, auf einem weichen Untergrund liegen zu können und nicht auf einem scharfkantigen Betonspaltenboden. Das ist ja so sozusagen unmenschlich oder für Tiere nicht adäquat, dass eigentlich jedem ins Auge springt.
Bei den Rindern, möchte ich gleich anknüpfen. Wir haben als Kinder noch gespielt, dieses Spiel, wer fürchtet sich vom schwarzen Mann, das würde man heute, glaube ich, nicht mehr so benennen dürfen. Die Kinder unserer Bäuerinnen und Bauern dürften mit wer fürchtet sich vom VGT eine neue Version gefunden haben, weil unlängst haben sich 2 Murtaler Rinderbauern Gedanken über das Tierwohl in Rinderställen gemacht und sie selbst haben befunden, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt, weil wenn der VGT zu uns kommen würde, dann hätten wir Arsch hoch, haben sie wortwörtlich gesagt. Laut AMA Tierwohlgütesiegel stehen genau 4,2 Quadratmeter einem Rind ab 500 Kilo in einer Tierwohlbox zu. Es gibt, glaube ich, mehr als 100 Vermarktungsprogramme, unter anderem AMA, für Rinder, für Rindfleisch. Da blickt kein Konsument mehr durch. Die Politik sagt, wir haben trotzdem die höchsten Tierwohlstandards in Österreich. Und sogar Landwirte sagen selbst, diese Standards sind Ramsch. Wo muss der Hebel angesetzt werden?
Ja, sehr viel Wahres dran. Ich finde das auch toll von diesen zwei Bauern, dass sie das gemacht haben. Dabei gehen sie ja viel weiter als wir. Die sind ja sozusagen wesentlich radikaler. Weil wenn ich jetzt gegen den Vollspaltenboden bin, da freue ich mich ja noch, wenn jemand 4,5 Quadratmeter einem Rind bietet und Stroh hineingibt. Also die gehen dann noch einen Schritt weiter und haben eigentlich natürlich recht, weil ein Tier wie ein Rind, das nie auf eine Weide gehen kann, das ist ja eigentlich unerträglich. Und was sind bitte 4,5 Quadratmeter? Ich meine, bei den Schweinen streiten wir jetzt darum, dass so ein riesiges 110 Kilo Schwein 1,5 Quadratmeter hat. Das fordern wir als Minimum und ist ein Witz eigentlich, nicht? Ja, aber eigentlich müsste man viel größere Schritte gehen. Und das so etwas als Tierwohl zu bezeichnen, ist tatsächlich, da haben die recht, ein Problem. Aber wir haben die Situation, dass für die meisten Tiere es viel schlechter ist und dass die Landwirtschaftsvertretung, die Kammern und das Ministerium das Ganze ständig als so super verkaufen. Österreich viel besser, da macht man so ein Bild von einem Rind auf der Alm und sagt, der schaut sich das an, wie super. Man sieht das ja beim Wandern, die stehen alle draußen, was ja gar nicht wahr ist. Wir wissen ja zum Beispiel, wie viele, ich glaube 100.000 Rinder dauernd noch immer angebunden sind. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, dürfen die das noch immer, weil sie Ausnahmegenehmigungen haben und bis 2030 ist das gesetzlich weiterhin erlaubt. Also die Missstände sind so groß. Und die Lüge in dieser Werbung und der Propaganda so weitreichend und so finanzkräftig, gegen das können wir gar nicht gegenhalten, dieser Dimension, dass die halt immer das noch in der Praxis umsetzen können. Und insofern sind wir mit viel kleineren Schritten zufrieden, als der Herr Salchenecker da in diesem Artikel
argumentiert hat. Aber wir sind auch, also in meiner Kindheit, da habe ich das wirklich noch in Erinnerung, da ist zumindest im Südburgenland, wo ich aufgewachsen bin, in jedem Kuhstall waren die Zeit ihres Lebens waren die angehängt. Und die sind nie irgendwie rausgekommen. Ja. Jetzt hat sie mit Freilaufstellen eh schon einiges getan, aber das sind halt sehr kleine Schritte alles. Und da reden wir von Zyklen von 30, 40, 50 Jahren. Gell?
Ja, wir sind von der Anbindehaltung in den Laufstall. Leider haben viele nicht auf Laufstall umgestellt. Und es gibt die Auflage, wer partout keinen Laufstall bauen will, muss die Tiere mindestens 90 Tage im Jahr in einen Auslauf oder eine Weide geben. 90 Tage im Jahr heißt aber, 270 Tage im Jahr können sie weiter angebunden sein. Nicht? Und das ist auch nach 2030 möglich. Also 270 Tage im Jahr darf man dann noch immer diese Kühe in einer Weise anketten, dass sie sich 40 cm bewegen können. Das ist ein Riesentier, 40 cm. Ja, also da sieht man halt, dass das Problem ist, wir haben diese Altlasten aus den 1970er Jahren, wo man irgendwie so in diesem technologischen Aufschwung nach dem Krieg drin war und gesagt hat, jetzt machen wir alles effizienter, intensiver, billiger und das ist alles immer ein Erfolg. Je billiger das wird, je mehr in der Masse produziert wird, desto besser. Und das war halt so das Credo und die Folge war, dass man die Tiere komplett ignoriert hat, auch der Widerstand von Seiten des Tierschutzes war ziemlich ohnmächtig zu der Zeit. Also es gab ja noch nicht so wirklich diese Tierschutzorganisationen, die sind erst in den späten 80er Jahren aufgekommen. Und deswegen haben wir jetzt Altlasten, nicht? Wir haben sehr etablierte, grauenhafte Tierhaltungssysteme, die man nicht einfach so wegkriegt, weil sie halt eben politisch einen Einfluss haben und weil sie so etabliert sind, dass sie den Großteil der Menschen ernähren, beziehungsweise der von ihnen kauft. Und das heißt eigentlich, die gesamte Gesellschaft umkrempeln. Und das ist halt wahnsinnig mühsam und irrsinnig langsam. Und wir kommen eigentlich zu allem zu spät. Ich meine, Klimawandel, wissen wir, überholt uns jetzt. Also wenn wir nicht endlich diese große, intensive Tierhaltung abbauen, dann werden wir gegen die Wand fahren. Weil die Klimaentwicklung zeigt, dass bis zum Jahr 2100 ein Gutteil der Erde nicht mehr bewohnbar sein wird, wenn wir so weitermachen. Und ich habe Kinder, die zu dieser Zeit dann vermutlich noch leben werden und das mitbekommen, wenn dann plötzlich der Meeresspiegel so hoch ist, dass 30 Millionen Leute keinen Wohnraum mehr haben, die jetzt dort wohnen, was dann unter dem Meer sein wird und wo gehen die alle hin? Und es werden dann Landstriche nicht mehr also wird man nicht, nichts mehr anbauen können, weil das austrocknet und weil es viel zu heiß wird. Also wir geraten wirklich in eine Sackgasse mit dieser, ja, mit dieser Tierhaltung. Und es ist echt die Frage, ob wir das noch schaffen, weil wir doch so konservative, starrsinnige Tierarzt sind, die alles immer so macht, wie es immer war, weil es natürlich verständlich in gewissen Rahmen bis jetzt gegangen ist. Jetzt hat man irgendwie so das Gefühl, machen wir einfach weiter. Sie ist ja bis jetzt gegangen, aber es zeigt sich, es geht so nicht mehr weiter. Und, ja, und so eine Riesenumstellung ist für uns offensichtlich wahnsinnig schwierig.
Ja, wir sind da von riesigen Tanker unterwegs und denn die Richtung zu ändern, das fällt uns sehr schwer.
Ja, außer es geht technisch. Also ich war ja involviert in der Lösung für das Ozonloch, nicht? Also wie ich in England war, ist gerade das Ozonloch entdeckt worden, 1986. Ich bin kurz danach dazugestoßen, das war der British Antarctic Survey, wo ich eben auch mit denen zusammengearbeitet habe. Und ich war auch in Kiruna, diese Ozonlochmessungen mitmachen. Also Kiruna haben sie so Ballons gestartet und halt immer mitgemessen, ja, wo das Loch ist. Und ich war dabei beteiligt, wie man dann theoretisch die Mechanismen geklärt hat, wie das entsteht. Und es war eine technische Lösung möglich. Also den Haarspray und den Eiskasten, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe zu ersetzen. Das heißt, es musste in der Menschheit nicht viel umgestellt werden, es war eine technische Lösung. Aber jetzt haben wir keine technische Lösung mehr für den Klimawandel. Ja. Also man kann sich vieles überlegen, aber das Simpleste ist eigentlich Bäume anpflanzen und genutzte Gebiete wieder eben in Wald umwandeln. Und wie können wir das machen? Indem wir nicht mehr Tiere nutzen. Tiere brauchen viel Weide, wo ein Wald wachsen könnte. Und Tiere brauchen sehr viel mehr pflanzliche Ernährung, als sie dann an Fleisch liefern. Also eben bei manchen Tieren bis zum 10-fachen, beim Schwein 7-fache. Und wenn wir uns das ersparen, können wir 70% des Ackerlandes wieder zu Wald machen, zum Beispiel. Mhm. Und dann könnte man das CO2 binden und dann könnte man was ändern. Aber ob wir das zusammenbringen als Menschheit, weiß ich nicht.
Ja. Zurück zum Tierwohl, also diese Tierwohlskandale, die vom VGD aufgedeckt werden, das geht selbst nur mit brachialen und unter Anführungszeichen Aktionen in fremde Ställe einzudringen, bedeutet auch Besitzstörungsklagen und weitere Strafandrohungen auf sich zu nehmen. Ich nehme an, wenn man freundlich bei demjenigen Bauern anklopft und höflich um Einlass bittet, wird man nicht weit kommen. Gell? Also es wird nicht anders funktionieren.
Ja, also reinlassen tut einen die Leute, die eben eine viel bessere Haltung haben und das gerne herzeigen. Mein bestes Beispiel, was jetzt Schweine betrifft, sind die Brüder Hubmann in Leupersdorf bei St. Pölten in Niederösterreich. Ja. Die haben Schweine draußen im Feld, in einer Wechselweide, im Zelt. Da brauche ich gar nicht fragen, weil da schaue ich nur über den Zaun und sehe schon alles. Aber die es in den Bunkern haben, in der Intensivtierhaltung, die natürlich zeigen das nicht her. Und es stellt sich auch heraus, dass wenn dort jemand filmt, dann fallen Dinge auf, die bei einer Kontrolle scheinbar nicht auffallen oder leider nicht auffallen. Man muss ja sagen, die typische amtsärztliche Kontrolle kommt alle 50 Jahre in einen solchen Betrieb. Das sieht die Tierschutzkontrollverordnung vor. Alle 50 Jahre, manche Betriebe, viele existieren gar nicht so lange, die werden also nie kontrolliert. Ja. Und dann sind das Kontrollen von Leuten, die kennen und wo das oft nur das Papier und die Papieren anschauen und die nicht einmal bis zu den Tieren vordringen. Das haben wir oft genug erlebt. Also auf die kann man sich nicht verlassen.
Und das sind vielfach auch angekündigte Kontrollen, da schaut es
auch nicht. Angekündigt praktisch immer, ja. Aber ich meine, es gibt gewisse Dinge, die dann natürlich nicht auffallen, wenn man zum Beispiel den ganzen Stall verdunkelt. Das haben wir erlebt bei den Schweinen in Bärenkirchen. Die haben also die ganzen Fenster mit Holz verschlossen. Und es ist ein stockdunkler Stall, wo die Schweine sich gar nicht, also nichts mehr sehen. Und Langzeitaufnahmen haben gezeigt, der Betreiber geht einmal am Tag hinein und dreht für 60 Sekunden das Licht auf, um zu schauen, wo sind die toten Tiere, und dann holt er sie raus und dann dreht das Licht wieder ab und die sind also 23 Stunden, 59 Minuten im Stockdunkeln gewesen. Und wenn dann natürlich jemand anruft, ein Amtsarzt, und sagt, ich komme morgen vorbei, dann nimmt er diese Bretteln von den Fenstern und das sieht ja kein Mensch mehr nicht. Also ja, viele dieser Dinge fallen nicht auf und deswegen ist das auch im Sinne der Allgemeinheit, dass solche Filme gemacht werden, weil nicht nur, dass die Öffentlichkeit dann einmal sieht, wie es da drin ausschaut, sondern dass auch solche gezielten Übertretungen aufgedeckt werden. Wir haben in der Steiermark auch aufgedeckt, dass es Bodenhaltungshennenhalter gibt, die die Tiere einsperren in Käfige und obwohl es eine Bodenhaltung ist. Und wenn dann die Kontrolle kommt, machen es die Käfige vorher auf, nicht? Also dass die Tiere wieder alle rausgehen. Und durch Fütterung locken sie sie wieder in die Käfige rein und mit einem Handgriff schließen sie die wieder. Das konnten auch Langzeitaufnahmen beweisen, dass die einfach immer eingesperrt sind. Und sowas kann man durch amtsärztliche Kontrollen gar nicht machen. Also man hat, in meinen Augen sind diese Aufdeckungen in zweifacher Hinsicht ein Dienst an der Öffentlichkeit. Einerseits, dass solche Kontrollen Dinge auffallen, die bei der amtsärztlichen Kontrolle nicht vorkommen, wenn es überhaupt eine gibt.
Ja.
Und zweitens, dass die Öffentlichkeit wirklich sieht, wie es da drin ausschaut und damit wirklich informiert entscheiden kann, was sie konsumieren will. Weil wenn man sich nur auf die Werbung verlässt, dann wird man belogen, von oben bis unten belogen.
Und sieht man das glückliche Schweinchen dann?
Ja, und man hat überhaupt keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Wir würden ja irrsinnig gern solche verlogene Werbung klagen, aber das können wir nicht, weil wir gar keine Klagsbefugnis haben, nicht? Also niemand kann, wenn jemand da so über die Tierhaltung lügt, da eingreifen. Der Konsumentenschutzverband könnte, aber der hat leider immer andere Themen, die er vorrangig behandelt. Also der VKI könnte das, aber wir können das nicht und deswegen fordern wir übrigens auch eine Dachverbandsklage, eine Verbandsklage für Konsumentenschutzfragen in Tierhaltungsthematik, weil da könnten wir da auch solche verlogenen Werbungen vor Gericht bringen. Und das ist eine sehr einseitige Sache, nicht? Weil wenn jemand lügt über den Betrieb, kann der sofort klagen. Aber wenn jemand lügt über die Tierhaltung, die Tiere können nicht klagen. Und das sehen wir halt ständig. Das ist die Konsequenz davon, dass Tiere nach dem Gesetz Sachen sind. Es kann niemand in ihrem Namen sie gegen solche unlauteren Vorgänge schützen.
Der Konsument hätte da eine gute Rolle, da mitzuwirken. Also wir waren durch die Corona-Pandemie schon auf einem besseren Weg, wo die Leute sich mehr Gedanken gemacht haben über Einkaufsverhalten. Sie haben biologisch eingekauft, sie haben regional eingekauft. Jetzt durch diese Teuerungswelle, die jetzt in diesem Winter auf uns zugekommen ist, hat sich das sehr schnell wieder gedreht. Also die Leute greifen zum billigsten Produkt, egal wo das herkommt. Also da sind wir momentan wieder in einer Rückwärtsbewegung.
Ja,
vom Konsumenten aus betrachtet.
Bei Corona war interessant auch, dass der Fleischkonsum stark zurückgegangen ist. Scheinbar, wenn die Leute ausgehen, dann essen sie eher Fleisch, als wenn sie zu Hause kochen. Was ja auch interessant ist. Vielleicht könnte die Gastronomie daraus lernen, dass sie gar nicht so viel Fleisch verkochen brauchen. Aber wir werden sehen, also beim Fleischkonsum sind die neuesten Zahlen noch nicht da, um zu sehen, ob da jetzt da auch wieder eine Rückbewegung ist. Weil eigentlich seit über 10 Jahren nimmt der Fleischkonsum Jahr für Jahr ab. Und im letzten Jahr, also in Corona-Krisenzeit, 2021, war das gewaltig. Also über 2,5%, glaube ich, was für ein Jahr sehr, sehr viel ist. Und aber ja, es ist die Frage, ob das bleibende Änderungen sind. Es war ja auch der Verkehr, ist total zurückgegangen und Treibhausgasemissionen sind total zurückgegangen. Da hätte man eigentlich lernen können, man muss ja nicht so viel herumfahren, aber fast das Gegenteil danach, sagen sie, ja, jetzt können wir endlich, jetzt fahren wir dafür auch wieder.
Der Lernprozess war nur kurz. Ja. Also Tierschutz und Klimaschutz und gleichzeitig Fleischkonsum, kann ich davon ausgehen, dass du Vegetarier bist oder Veganer bist?
Ja, ich bin seit 1982 Vegetarier und seit 1989 vegan. Und mit Klimaschutz hat das natürlich sehr, sehr viel zu tun. Ich habe ja schon erwähnt, dass der IPCC sagt, ein Drittel etwa der Treibhausgasemissionen, wenn man alles zusammennimmt, also auch die Futtererzeugung, die Importe von Tierfutter, die Kunstdünger, den man für den Anbau von Tierfutter verwendet, wenn man all das dazu nimmt, hat man ein Drittel ungefähr, Transportkosten von Tierprodukten, hat man ein Drittel der Treibhausgasemissionen. Und wenn man da auf vegan umstellen würde, würde das halt so stark zurückgehen, also extrem stark zurückgehen, und man hätte Flächen frei für den Waldanbau, der für mich die beste Lösung wäre, um das Klima nochmal, um also diese Klimaänderung abzufangen, weil Wald ist, wenn Wald mehr Wald wächst, ist es eine ganz natürliche Senke für CO2 und das wäre so wichtig, dass wir das machen können. Was auch noch an Rückgang der Tierproduktion sehr toll wäre, ist, dass das Methan betrifft, weil also die Wiederkäuer Produktion von Kühen ist ja eine der wesentlichen Methanquellen. Ich glaube 40% des Methan kommt letztlich aus dem Kuhmagen. Und das Methan hat eine recht kurze Halbwertszeit in der Atmosphäre. Also wenn man da aufhört, würde nach etwa 10 Jahren das vorhandene Methan zur Hälfte zurückgehen und dann nach weiteren 10 Jahren nochmal. Und damit wäre das eine relativ rasche Wirkung. Während wenn wir das CO2 jetzt einstellen, dauert es 100 Jahre, bis das auf die Hälfte zurückgeht. Das heißt also, wenn man eine rasche Wirkung will, dann bei Methan, und Methan hat mit den vielen Kühen zu tun. Wir haben eine 160-180% Überproduktion an Milch im Land. Also da wäre viel Luft nach oben, das zu reduzieren. Und das wäre ein super Hebel, um etwa eine Wirkung zu erzeugen, die sofort merkbar ist.
Ja, ja. Wir haben unser Gespräch mit Gollrad begonnen. Ich möchte es mit Gollrad beenden. In Gollrad kann man das Paradies ja schon fast sehen, mag es und Arsch der Welt. Wie würde für dich als Tierschützer das Paradies tatsächlich aussehen?
Ja, das Paradies wäre also ich weiß nicht, wie real das jetzt der Gedanke sein muss, aber eine Naturlandschaft, wo die Wildtiere, die einen Großteil in meiner Utopie, einen Großteil der Biomasse der Erde ausmachen sollten, dort autonom sich selbst organisiert leben. Man kann sie besuchen, man kann sich das anschauen, aber es greift niemand ein, es geht niemand hin, es tötet niemand was, es nimmt ihnen niemand den Wald weg, es zerstört ihnen niemand das Klima, es nimmt ihnen niemand das Wasser weg. Also die sind da als eine große Wildnis, die wo sie sich selbst organisieren können. Und die domestizierten Tiere, die bei uns leben, haben einen Schutz vor Gewaltübergriffen durch einen Mensch. Das wäre mein Ideal. Und wir ernähren uns halt pflanzlich, sodass wir möglichst wenig Schaden für die Welt anrichten. Und wir sind nicht mehr so viele, wie wir es vor der Utopie waren, sondern wir sind so wenig, dass sich das mit der Erde gut ausgeht.
Danke, eine schöne Utopie. Danke fürs Gespräch.
Gell? Danke.
Das war ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.